E questi qui optavano volentieri, perché dicevano: andate in Austria o in Germania e vi starete meglio, no?
Option. Stimmen der Erinnerung. Le Opzioni in Alto Adige, Südtirol.
Martha Ebner gilt als die Stimme der Dableiber in Südtirol. Keinesfalls dürfen ihre Erzählungen fehlen, wenn es um das Thema der Option geht. In ihrem Haus in Aldein trifft das Team Martha Ebner am 18. November 2013 zum Interview. Mit 91 Jahren erinnert sich Martha Ebner noch sehr genau an die schwierigen Zeiten im Land. Sie wählt ihre Worte sehr genau und wohl durchdacht. Obwohl sie ihre Lebensgeschichte schon oft erzählt hat, sind ihre Erinnerungen mit Emotionen verbunden.
Haben Sie da noch so Erinnerungen an die Kindheit?
Ja, da habe ich schon Erinnerungen. Hauptsächlich in der Sommerfrische. Nicht? In Bozen war es immer sehr heiß und dann sind wir auf den Ritten in die Sommerfrische, später dann in Seckental. Und da hat man schon ganz nette Erinnerungen, wie man Ausflüge gemacht hat und schwimmen gegangen ist und ja, wie man dann zusammen in die Schule gegangen ist oder miteinander gestritten hat. mit den Jüngeren hat man sich besser verstanden und mit den anderen hat man halt, war halt wie es halt überall ist, hat man halt auch Meinungsverschiedenheiten gehabt.
Und in der Schule, in welcher Schule waren Sie?
Ja, ich bin damals in die Volksschule gegangen, und zwar in die Marienschule. Das ist von Klosterfrauen geleitet worden, die zum Teil ja auch Südtirolerinnen waren. Aber in der Schule mussten sie alle Italienisch reden, und die Schule war rein Italienisch. Mhm. Man hat, die Klosterfrauen hätten nie ein deutsches Wort mit uns gesprochen. Mhm. Und nach der Schule bin ich dann hinübergewechselt in die heutige Marienklinik. Dort hat es Marieninternat geheißen. Da war mein Onkel, der hat dort gewohnt. Und im Haus war eine Schule für Katakombenlehrerinnen. Und da sind wir dann nach der Schule hin als Versuchskaninchen und haben halt dort Deutsch gelernt.
Mhm. Also bei den Katakombenlehrerinnen, die sozusagen das Unterrichten gelernt haben?
Ja, die dort, ja.
Und wie oft waren es dann dort in der Schule?
Ja, also schon, solange die haben so einen Zyklus gehabt von 3-4 Monaten ungefähr, nicht? Und da sind wir jeden Tag hingegangen, außer Samstag, Sonntag. Mhm. Und man hat, war sicher ein Vorteil, weil uns ist das in die deutsche Sprache schon eingedrillt worden. Also wir haben es zum Unterschied von vielen anderen in Südtirol, also die gleich alt sind wie ich, die das ganze Leben nie Deutsch fehlerlos schreiben haben können.
Und wie ist dann weitergegangen bei Ihnen?
Ja, dann bin ich in die Oberschule gegangen, die hat Cesare-Battisti-Schule geheißen. Und dort bin ich 4 Jahre gegangen und dann bin ich nach Seelingtal, nach Landshut kommen, in Niederbayern, in das Kloster Seelingtal. Und dort war ich 3,5 Jahre und dann die Handelsschule besucht. Und ich bin immer im September hinausgefahren und erst dann im Juli zurückgekommen, weil ich Weihnachten und Ostern nicht heimfahren habe dürfen. Mhm. Weil dort Probleme waren wegen Pass und Italiener. Das nicht so geduldet hätte. Nicht? Und deswegen bin ich eben in die Ferien nicht reinkommen.
Und wie alt waren Sie da draußen in der
Schule? Naja, mit 14 Jahren bin ich hinausgekommen.
Also von 14 bis 17?
Ja, 14 bis 17,5, ja.
Würden Sie das, da frage ich jetzt gleich nach, als Vorteil sehen, dass Sie damals in der Zeit in Deutschland waren, dass Sie einfach einen anderen Einblick gehabt haben als so manch andere?
Ja, das ist sicher ein Vorteil gewesen. weil ich auch bei, mit Ferien bei Mitschülerinnen war und wo die Eltern schon Antinazis waren. Nicht? Und ich das auch alles so mitgekriegt habe, ich habe die Kristallnacht mitgekriegt und den Einmarsch nach Österreich und eben schon, also schon mitgekriegt habe, was der Nationalsozialismus wirklich ist.
Mhm. Weil das ist ja ganz oft das Argument der Menschen, dass sie das gar nicht mitgekriegt haben, dass man das sagt.
Gar nicht mitkriegt, kann man eigentlich nicht ja. sagen. Man hat es nicht mitkriegen wollen. Bei uns war es ja noch so, dass in den 30er Jahren, in der illegalen Zeit, die Leute schon wirklich treu deutsch waren. Nicht? Also, und dort hat man natürlich noch nicht gewusst, was der Nationalsozialismus ist. Aber leider ist dann bei uns überhaupt mit der Option Fanatismus eingetreten. Nicht? Mhm. Und man hat sicher das Ausmaß, was in Dachau und in Auschwitz und so passiert ist, das hat man nicht gewusst. Dass sie die Juden verfolgt haben, das hat man gewusst, weil auch in Bozen sind die Leute nach dem 8. September 43 abgeholt haben und man sie nie mehr gesehen hat. Mhm. Aber wo, das hat man nicht gewusst. Man hat auch zum Beispiel gewusst, dass sie, dass Kinder, die Taubstumme oder psychisch kranke Kinder oder ältere Leute oder überhaupt, dass sie die auch weggebracht haben. Ich habe eine taubstumme Cousine gehabt und die war in Pfaffenhofen in Bayern, hat sie eine Schule gemacht und die hat dann mein Onkel heimgeholt, weil man eben Angst gehabt hat, es passiert ihnen was.
Wann war das?
Also heimgeholt wird er sie haben. Ah ja, schon, also vor 43. Also ich kann es jetzt nicht mehr sagen, aber wird vielleicht 1,42 gewesen sein.
Gehen wir nochmal zurück auf die Zeit vor der Option. Können Sie sich noch erinnern, wie das bekannt gegeben wurde oder wie das publik wurde, dass die Option, dass es jetzt dann die Option gibt?
Ja, da kann ich mich gar nicht mehr genau erinnern, weil schon durch meinen Onkel hat man das ja mitgekriegt, nicht? Und das ist ja wie ein Lauffeuer durchs ganze Land gegangen. Und am Anfang haben die Südtiroler ja gesagt, also sie wandern nicht aus, nicht? Das kommt gar nicht in Frage. Man hat sogar der Peter Hofer und die haben gesagt, lieber lassen wir uns ein schwarzes Hemd anziehen, als dass wir gehen. Sie sind dann nach dieser Kampfring, Südtiroler Kampfring, und der Vorstand oder mit den Hofer-Peter sind dann hinaus nach Berlin und sind dann von Himmler empfangen worden. Und wie sie zurückgekommen sind, haben sie gesagt, es bleibt uns nichts anderes übrig, wir müssen gehen. Und dann haben sich eben die Fronten gebildet, die Propaganda für Stop bleiben und die Propaganda fürs Gehen. Und das war natürlich ein großer Unterschied. Nicht? Die Propaganda fürs Gehen, die haben sehr viele Mittel zur Verfügung gehabt, während die Propaganda fürs Stop bleiben um Erich und Walter Ammon und Walter von Walter und der Kanonikus und der Dr. Pichler und Dr. Volker und verschiedene andere, die haben nur mit Ehrenamtlichen, die ihnen geholfen haben, Flugblätter vervielfältigt und so. Und sind dann überall in den Dörfern auch gegangen, Versammlungen halten, sind teilweise sehr angefeindet worden. Meinem Onkel haben sie die Räder von Auto aufgestochen oder Ja, halt, also sie sind wirklich angefeindet worden.
Sie waren da auch dabei, oder?
Ich bin da eigentlich nicht so dabei gewesen, weil zur damaligen Zeit, ich war dabei, in der Nacht die Flugblätter zu vervielfältigen und Schreibarbeiten und so zu machen. Aber sonst sind früher, gut, die waren noch ja Jungs, Mädel, aber die Frauen waren da nicht so gefragt, nicht? Das war Männersache.
Könnten Sie uns nur, weil es hat jetzt ganz oft, haben wir die Frage gestellt nach der Propaganda, die es gegeben hat. Und eigentlich haben wir noch nie wirklich eine Antwort drauf gekriegt, kann man sagen, wie diese Propaganda ausgeschaut hat.
Ja, das war, ja, das war einfach, da war ein gewisser Karl Felder. Der Karl Felder, der hat Wo ist die Welt so groß und weit? Dieses Lied stammt von Karl Felder. Oder auch diese in der Optionszeit hat man Bilder gehabt mit der brennenden Lieb. Mhm. Und da war für die Südtiroler war, halt für die Dableiber war ein Spruch und für die dann war ein anderer Spruch. Und das hat auch wieder der Karl Felder gemacht. Und so wie er die Sachen gemacht hat, haben sie dann Flugblätter auch herum, wo sie eben die Daubleiber verunglimpft haben. Und umgekehrt haben natürlich die Daubleiber dann auch wieder solche Flugblätter gemacht, wo sie die anderen gebracht haben. Haben Sie da noch keinen gesehen?
Doch, doch. Die kennen Sie schon im Ötzenohr.
Ja.
Aber es ist eben interessant, dass uns das noch niemand so gesagt hat, wie Sie das sagen. Ja. Das finde ich ganz interessant. Mhm. Also, dass man da, dass da halt immer alles im Allgemeinen bleiben.
Mhm. Aber dann hat man den Text immer angepasst an die Flugblätter.
Ja, ja, genau. Es sind genau angepasst geworden, ja. Auch nicht immer, aber sehr oft nicht. Und na, wenn Sie hier oben so schick haben, ja, in meinem Buch sind schon mehrere drinnen.
Ja, nein, ich kennen Sie schon. Aber, und wie war das jetzt bei Ihnen selber, bei Ihnen persönlich mit der?
Ja, bei mir persönlich war natürlich, dass Sie, ich habe von vornherein gesagt, also für mich käme das nie in Frage. Also ich tät nie mehr gehen, schon deswegen, weil ich ja noch nicht so lange zurück war und wäre sehr viel Heimweh. Ich habe wahnsinnig Heimweh im Institut gehabt. Und wir haben im Institut am Abend vor dem Schlafengehen sind wir in die Kapelle gegangen. Und da hat es geheißen, da war irgend so ein Gesetzel von den Eltern. Ein Gebet, wo die Eltern eingeschlossen waren. Und danach war eine Pause. Und da war ich eigentlich immer frei gehabt, da habe ich heimgedenkt und fast jeden Abend geweint. Und Ende der Schulzeit bin ich draufgekommen, das sollte mir das Gewissen erforschen, nicht? In der Zeit. Mhm. Und ich habe einfach so viel, so Heimweh gehabt, dass ich gesagt habe, nein, ich darf nie mehr hinausgehen. Und das käme für mich nicht in Frage. Aber in meiner Familie war es natürlich ganz anders. Die Mutter war die Schwester von Kanonikus und war natürlich so wie ich fürs Dorfbleiben. Aber mein Bruder und meine Schwester, die sehr viel Freunde in auf den anderen Kreisen gehabt haben und gesagt, na sie, also mein Bruder hat gesagt, zum italienischen Militär fällt mir gar nicht ein, gehe ich nie. Also sie wollen gehen. Dazu ist noch gekommen, dass mein Vater ein gebürtiger Slowene war und bis 1937 die jugoslawische Staatsbürgerschaft gehabt hat und nur durch Bekanntschaften, durch einen Kanonikus, hat mein Vater die italienische Staatsbürgerschaft gekriegt. Und die haben dann gesagt, jetzt hast du erst die Staatsbürgerschaft gekriegt, nicht? Und jetzt willst du schon wieder. Aber da war nichts zu machen. Er ist auch sehr beeinflusst gewesen von der Firma Rössler, wo er gearbeitet hat. Und da hat alles Bitten nichts geholfen. Und mein Vater hat dann am 31. Dezember für sich, für seine Frau und für die Kinder, minderjährig, und ich war auch noch minderjährig, hat er dann optiert. Mhm. Und das war so auch, nicht nur bei uns, aber in vielen Familien, nicht? Die waren ja ständig, ja, also das war nicht fein gekommen, nicht? Das war schon. Und ich habe dann, wie ich 18 Jahre alt geworden bin, habe ich dann rekoptiert. Und wenn meine Eltern gegangen wären, dann wäre ich allein da geblieben. Mhm. Und wenn mein Vater 1937 die italienische Staatsbürgerschaft nicht bekommen hätte, dann hätten wir 1938 alle müssen nach Jugoslawien gehen.
Also sozusagen hat die italienische Staatsbürgerschaft sie auch gerettet.
Ja, gerettet vor dem.
Aber bei Ihnen ist es natürlich extremer noch, wenn in der Familie optiert wird und das daneben als der Schwager ist dann der Canonicus Campa. Ist natürlich.
Ja.
Und hat es da dann Gespräche zwischen den zwei Männern gegeben?
Ja, hat es gegeben. Also, aber da, es hat nichts genützt. Mein Onkel hat öfter versucht, mit meinem Vater zu reden, oder meine Mutter und auch ich, nicht? Also, ich habe mit meinem Vater immer ganz so gutes Verhältnis gehabt. Aber in der Zeit war es natürlich nicht gut.
Und er ist aber bei seiner Entscheidung geblieben.
Er ist bei seiner Entscheidung geblieben, auch weil ihm die anderen Herbstallher gedrängt haben. Nicht? Also mein Bruder und meine Schwester. Und deswegen ist so, mein Bruder ist dann freiwillig eingekriegt, ist dann Flugzeugführer, Das hat lange gedauert und ist dann Flugzeugführer geworden und ist dann am 15. Oktober 1944 über Nürnberg aufgeschossen worden.
Und Ihre Schwester?
Und meine Schwester, da war eben auch so eine, man ist zeigt wie fanatisch dazu mal die Optanten waren. Wenn die jungen Burschen eingekriegt sind, dann sind immer die Freunde, haben sie auf dem Bahnhof begleitet. Und meine Schwester und mein Bruder waren auch mal am Bahnhof, haben halt Freunde begleitet und am Nebenzug war ein Zug mit den englischen Gefangenen. Und da waren halt ein paar so Mädeln und die haben Englisch schon gelernt gehabt und hatten nachher Freude, mit denen zu reden, mit diesen Soldaten. Und die haben sie dann alle zu Familien geschickt, so eine Art Arbeitsdienst. Meine Schwester ist ins Ahrntal gekommen, ganz hoch oben auf einen Hof, wo, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber halt eine Menge kleine Kinder waren. Und da haben sie müssen ihren Dienst verrichten. Es waren einige Mädchen, die das tun haben müssen. Und eine von denen war eine Dableiberin, der ist nichts passiert. Und meinem Bruder haben sie eigentlich auch ziemlich, und der ist dann eben noch freiwillig eingekriegt.
Und wie war, aber Ihre Familie ist nie weggegangen?
Nein, meine Familie ist nicht. Sind ja, im Verhältnis sind ja wenig weggegangen. Ja.
Aber Ihre Mutter hat dann sozusagen, gilt dann als Optantin oder halt jemand, der optiert hat, weil ein Mann für sie optiert hat?
Ja. Ich war ja, bis sie nicht rekoptiert haben, ja.
Und weil sie als Ehefrau hat halt nicht die Möglichkeit gehabt, seine Entscheidung
zu
treffen.
Ja, eben.
Und wie ist es dann bei Ihnen weitergegangen? Nach 39?
Nach 39, ja, war ich dann bei der Adesia. Und ich war so ein bisschen die, die Abteilung für die Aufteilungen durchgegangen und dann zum Schluss als Sekretärin von Canonicus. Und am 8. September, wie dann die Deutschen einmarschiert sind, und dann ist ja diese ja beschlagen am Turm. Und ich wollte meine Sachen zusammen, bin halt hin und wollte meine Sachen zusammenpacken. Da hat es gesagt, nein, sie sind dienstverpflichtet. Und dann war ich eine Zeit lang dort, war aber sehr unglücklich, weil der, mein Vorgesetzter dort, den habe ich ja schon von Kind auf gekannt und der war, also, die haben kein gutes Verhältnis gehabt und haben dann die Möglichkeit gehabt, in die Redaktion zu kommen vom Bozener Tagblatt und bin dann in die Redaktion. Und haben aber dann mein Mann, mein damaliger Verlobter, kann man schon sagen, der war beim, der war auch bis 43 beim Militär, war Offizier und hat dann durch mir gute Bekannte in Tirol gehabt und in Innsbruck und da war ein gewisser Pitz Pellet, der war bei der Abwehr und der hat meinem Mann dann Papiere besorgt, dass er eben jetzt bei der Einheit da arbeitet, sonst hätten sie ihn, so wie die anderen italienischen Offiziere, deportiert. Mhm. Allein war ja nur zu Fuß erreichbar. Und statt von Pranzol herauf sind wir, also das ist nach dem Zusammenbruch gewesen, sind wir ins Fleimsal gefahren und haben in einem Gasthaus etwas getrunken und da war einer der Nazi von Aldein und da haben wir schon Angst gehabt, dass er uns gesehen hat und sind dann in der Nacht herauf und mein Mann hat sich da verstecken müssen, nicht, weil da wären jede Menge gewesen, denen angezeigt hätten. Und der ist dann hinunter nach Gedi, und der hat für eine Firma gearbeitet, die Firma Re & Co., die für die Organisation dort gearbeitet hat. Die haben dann Startbahnen auf Flugplätzen gemacht und auch Gleise repariert. Und ich habe ihnen dann die Papiere besorgt und haben dann geheiratet am 10. April 1944 und bin mit meinem Mann hinunter und so bin ich von, Gott sei Dank, vom Betrieb weggekommen, nicht? Mhm. Und mein Onkel ist am 8. September geflüchtet und ist dann bis hinunter nach Florenz und ist dort geblieben, bis die Amerikaner dann heraufgekommen sind.
Davor war er am Ritten, oder?
Ja, er ist zu Fuß auf den Ritten hinaufgegangen und bis Wangen und war in Wangen eben dort in Widum und wieder durch den Pitz Pellet und einen Obersten von der deutschen Wehrmacht und der Major, die haben ihn dann abgeholt und haben ihn gebracht in die Nähe von Padua.
Mhm. Und wie er da geflüchtet ist, waren Sie da dabei? Waren Sie da dabei?
Nein.
Warum haben Sie keine Macht gehabt in der Zeit mit Ihrem Onkel?
Wir sind einmal hinuntergefahren, weil wir schon gewusst haben, wo er hingeht, nicht, weil er ja schon die Memoranden, die er ja geschrieben hat, hat er ja alle schon hinuntergebracht und dann haben mein Mann und ich ihn haben einmal besucht.
Und man kann ja eigentlich sagen, dass die Deutschsprache in Südtirol bis zu dieser Option eine Einheit gebildet haben.
Ja, ja.
Und dass diese Option
die Leute auseinandergebracht hat. In den Dörfern hat es die Dorfbleiber gegeben und die Optanten. Und natürlich, die Mehrheit waren überall Optanten. Die Dorfbleiber waren überall in der Minderheit und es hat natürlich Unterschiede auch von Dorf zu Dorf gegeben. Nicht? Die anderen Orten waren sie sehr fanatisch und die Leute haben ja nicht mehr gegrüßt. Bekannte, mit denen man wirklich bekannt war, haben getan, wie wenn sie ja nicht sehen täten. Und das hat mich sehr gekränkt, so als Mädel. Das hat man nicht verstehen können. Nicht? Also da, das war arg. Es ist ja heute noch so, dass jeder, die Dorfbleiber sind heute noch die Dorfbleiber und die Optanten sind heute noch die Optanten. Da hat sich ganz wenig geändert.
Also es gibt viele Leute, die uns das bestätigen, dass sich noch nicht so viel geändert hat und dass das heute noch so ist. Ja. Also
eigentlich. Na, und die nach dem Krieg, wie die Volkspartei gegründet worden ist, da hat man ja, es hat leicht sein können, weil eben die Dorfbleiber waren, nicht? Weil ohne Dorfbleiber hat das Südtirol Problem anders ausschauen, weil die Amerikaner haben ja nur diesen Leuten dann vertraut, nicht? Weil sie erst als ganz ein neues Nazi und gesagt, na, Moment. Und der Kanonikus hat eben hat dazu beigetragen, auch durch die Zeitung, dass man gesagt hat, die Zeit ist vorbei und man darf da nichts nachtragen und man muss zusammenhalten, weil sonst bringen wir es zu nichts.
Also es war damals einfach nach dem Krieg politisch notwendig.
Ja, und oder? Deswegen ist in Südtirol ja eigentlich die ganze Geschichte ja nie aufgearbeitet worden. Aus dem Grund, nicht?
Ja, und wie ist das mit diesem Opfer, also dass Südtirol ein Opfer ist von zwei Diktaturen, dass das auch was war, was nach dem Krieg, glaube ich, eine notwendige Haltung war, aber dass man das jetzt heutzutage auch noch sagt, manche?
Ja gut, also da muss ich schon sagen, von Faschismus sind wir sicher Opfer gewesen, nicht? Also sie haben uns die Sprache genommen und sie haben uns schon eingeschränkt. Aber der Nationalsozialismus, der war noch viel, viel ärger.
Also ich spiele jetzt da drauf an, dass uns halt schon viele Leute, sie haben das jetzt gerade vorher eben gesagt, dass man sehr wohl was mitbekommen hat vom Nationalsozialismus. Aber dass wir ganz oft hören, dass man das einfach nicht gewusst hat.
Ja, man hat es nicht wissen wollen.
Ja.
Also dass man nichts gewusst hat, das ist ganz sicher. Sie sind nicht aufgeklärt worden. Die Zeitung hat geschrieben, die Laufleiber in den Versammlungen haben es gesagt. Aber natürlich, nicht unter dem Faschismus ist man, man hat keine deutschen Lieder singen dürfen, wenn man weiße Stutzen angekauft hat, sind sie verbrillt worden und. Und die Leute haben natürlich nachher, wie sie das alles tun haben können, ist schon zu verstehen, dass sie waren einfach, ja, die Begeisterung war einfach dann da, nicht? Und sicher die Begeisterung für den Hitler, weil ich kann mich erinnern, als Mädchen, wie ich in München war, war ich bei einer so Veranstaltung, also das war für mich zum Fürchten, die Begeisterung. Also tausende von Leuten, da auch vor der Feldherrnhalle, nein, das war also für mich beängstigend. Und die Leute waren einfach begeistert, nicht? Und das, aber dass sie nichts gewusst haben, selbst tut nicht stimmen. Nicht, weil begeistert und fanatisch ist auch noch ein Unterschied, nicht? Und es waren einfach Fanatiker, das muss man schon auch sagen. Dass unter den Optanten viele Fanatiker waren.
Und dieses Verhältnis, also würden Sie sagen, dass sich dieses Verhältnis zwischen den verschiedenen Gruppen, wenn sich das nicht gebessert hat, das ist das Einzige, dass man halt nicht mehr drüber geredet hat?
Ja, eben. Deswegen ist die Geschichte nie aufgearbeitet worden. Man hat nicht drüber geredet. Oder man hat, also, man hat halt, ja, hat sich bei dem Glauben gelassen, nicht? Hm.
Finden Sie das sinnvoll, dass man das, auch wenn es jetzt spät ist, aber trotzdem tut?
Ja, also ich finde es schon, ich finde es jetzt sinnvoll. Hm. Aber es ist natürlich spät, weil spät. Jetzt sind die meisten ja nicht mehr da, die hätten keine mitreden, nicht?
Ja, es ist wirklich so 11:55 sozusagen.
Ja, ja.
Weil die Leute, mit denen wir reden, die sind natürlich auch viele sehr jung gewesen zu der Zeit.
Ja, ja.
Und jetzt nicht Entscheidungsträger. Aber darf ich Sie nur fragen, wie Sie sich da umentschieden haben gegen die Option? Wie hat da Ihre Familie, wie hat da Ihr Vater reagiert?
Na, in der Familie, weil ich ja von vornherein, meine Mutter und die, wir haben ja von vornherein die Meinung gehabt, na, das war eigentlich, das war für sie ganz logisch.
Und diese Diskussionen in der, weil für mich ist ja diese Familie so ein bisschen ein Sinnbild fast für Südtirol, ein Sinnbild oder ein Beispiel für Südtirol, dass es halt diese Diskussionen gibt, aber es anscheinend auch, wenn man so diesen Hintergrund der Mehrheit hat, man auch keine Chance hat, da dagegen mit Argumenten anzukommen.
Nein, da hat man keine Chance gehabt. Nein, da ist jeder bei seinem einfach geblieben. Nicht? Die waren, von den Fanatismus kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nicht? Kann man sich nicht vorstellen. Die waren so begeistert, also alles, was deutsch war und Hitler war und das, wenn man sich vorstellt, die haben ja auf der Seisseralm oder auch da in Aldein, ist der Hofer Peter gekommen, die Leute zu besuchen waren sie in Tracht und.
Und dann hätte ich schon auch noch eine Frage zum Kanonikus oder zur Rolle der katholischen Kirche. Er war so ein Vertreter der Dableiber. Oder fragen wir mal zuerst so, war das für ihn nicht oft schwierig, dass das gegen diese übermächtige Propaganda anzukämpfen?
Nein, das war ja schwierig. Das war schwierig und als der Feind Nummer 1 angesehen worden, nicht? Also er hat, für ihn war das schon gefährlich. Und, aber wenn zur damaligen Zeit, also in der Faschistenzeit, haben ja die Geistlichen den Religionsunterricht in deutscher Sprache vermittelt und damit auch die deutsche Sprache gefördert und geschaut, dass das eben das beibehalten wird. Und in der Optionszeit hat außer ein paar Geistliche und der Bischof von Brixen haben die Geistlichen sich eingesetzt fürs Dableiben. Sie haben sogar in den Kirchen gepredigt und der Kanonikus hat ja auch Artikel geschrieben gegen Nationalsozialismus und fürs Dableiben, aber das hat alles nicht gefruchtet.
Das ist für mich ein Punkt, den ich wirklich nicht nachvollziehen kann, weil ganz viel, oder es war ja einfach so, dass man damals jeden Sonntag in der Kirche war.
Ja, ja.
Dass die Position der Pfarrer eine wichtige war in einem Dorf.
Ja.
Dass das ein Mensch war, dem man zugehört, das war der Studierte.
Ja.
Wie können Sie sich das erklären, dass die dann nicht, haben Sie dann doch nicht so viel Einfluss genommen oder war die Übermacht zu stark?
Nein, da war die Übermacht zu stark. Nicht? Da waren die schon die Jungen, nicht die alle. Jetzt mit die einfach, jetzt rück mal ein zum deutschen Militär. Da war da schon die haben alle gedrängt. Es war einfach, das kann man sich nicht vorstellen, wie das damals war.
Ja, weil das ist für mich eines der großen Rätsel, dass die Leute diesen Pfarrern, also dass die der katholischen Kirche da nicht mehr Glauben geschenkt haben, oder ob eben die katholische Kirche, dadurch, dass sich der Bischof fürs Optieren, also dass das dann halt so gewirkt hat, dass die ja in sich auch zerrissen ist.
Da war ja, die Brixen war ja unter Trient. Mhm. Unter dem Bischof Endrizi. Und der Bischof Geisler einige sind ihm schon gefolgt, aber der Großteil der geistlichen Zeit vom Bistum Brixen wie Bistum Bozen sind fürs Dorfleben gewesen. Also der Großteil.
Und wie sie diese Flugblätter vervielfältigt haben, da war man ja immer einer Gefahr ausgesetzt eigentlich, oder?
Ja, zur damaligen Zeit noch nicht so. Nicht? Also, das haben wir alles in Marieninternat gemacht, nicht? Da wo heute die Marienklinik ist. Und da war nicht so schlimmer, was eben für die hinausgegangen sind und die Versammlungen gehalten haben. Nicht? Das war für die war es so gefahr, weil die Leute einfach verblendet waren. Nicht?
Wenn sie es getroffen haben, da hat es dann, wenn der Kanonikus herumgefahren ist, hat es ja so getroffen, geheim in einer Stube mit einem Bauern.
Ja, nein, da haben sie so lange vor der Option haben sie sich schon in Gasthaus getroffen. Es waren regelrechte Versammlungen. Die Versammlungen waren für die Dorfleiber und für die. Und für die Optanten, nicht? Und für die Dorfleiber waren halt wenige, während für die Optanten ja jede Menge Leute zur Verfügung waren, nicht?
Und haben Sie dann Leute mitgekriegt, die weggegangen sind, oder haben Sie auch jemanden gekannt?
Die ausgewandert sind?
Ja.
Ja, ich zum Beispiel, ja ganz, und da kann ich mich auch noch gut erinnern, wie mein Onkel war ja mit dem Dr. Noldin sehr befreundet von Saluren. Und auch mit der Familie. Und die Frau von Dr. Nolin hat dann optiert und ist mit ihren Kindern rausgewandert. Also das ist eine Familie, die gut gekannt habe und die ihr ganzes Vermögen praktisch verloren hat durch diese Option. Und durch das Auswandern, weil sie ja die Besitz ablesen lassen und es ist noch nicht mehr viel übrig geblieben. Und der Kanonikus hat sie gebeten und hat gesagt, der Pepper, der würde das nie tun, kann mich noch so gut erinnern, aber sie ist einfach nichts, sie ist gegangen. Und ihre Kinder waren alle minderjährig.
Ein Rücksiedler? Wie haben Sie das erlebt, wie dann die Leute zurückgekommen sind? Ein paar?
Nein, da sind nachher in Rennstück-Siedlerhäuser. Da sind wir dann, ich kann mich erinnern, dass mein Mann ist ja 48 ins römische Parlament gewählt worden und da ist man dann in Fasching, hat sogar einen Rücksiedlerball gegeben, nicht, kann mich noch gut erinnern. Wie wir sind auf den Rücksiedlerball gegangen. Da hat man, also ich muss sagen, ich als Dorfbleiberin habe wirklich gegen, ja, das haben alle Leute so akzeptiert, wie sie waren. Und man hat auch einfach das, wenn man was mitgemacht hat, hat man einfach alles vergessen. Nicht? Man hat nach dem Krieg, die Leute, also die habe ich alle wieder gegrüßt, die mich nicht gegrüßt haben. Da hat man sich ja nichts sagen können lassen. Und der, der Kanonikus, das hat der Felder, hat das, er hat das oft erzählt, dass er halt nach dem Krieg ist er über den Dominikanerplatz gegangen und da ist ihm der Kanonikus entgegengekommen. Und nachher hat er sich gedacht, na, wenn ich leicht versinken könnte, nicht? Aber der Kanonikus ist auf ihn zugegangen und hat gesagt, Herr Felder, wie geht's? Und damit war es alles gebrochen. Und so haben sich die Dorfbleiber eben den Optanten gegenüber einfach so verhalten.
Wir haben mit ein paar Rücksiedlern gesprochen, die jetzt nicht nur so Positives berichten können von dem Zurückkommen und von wie, wie sie behandelt wurden in Südtirol.
Da kann ich nichts sagen. Ich kann leider sagen von einer Nachbarin von mir, die ist auch über lang abgewandert und die ist dann zurück und am Anfang gewisse war natürlich, die war in einer Kaserne in Leifers untergebracht mit der Familie und dann haben sie eine Wohnung später gekriegt, von der ich nie etwas gehört. Die Optanten sind ja in Innsbruck auch nicht gut aufgenommen worden, nicht? Die sind ausgekommen sind. Aber dass man da den Rücksiedlern, also sie haben gleich ihre Häuser, man hat nicht, sie haben in Rentsch Rücksiedlerhäuser gebaut, sie haben in Hausloch alle heute noch Rücksiedlerhäuser gebaut. Und also ich habe nie was gehört, dass die nicht gut verhandelt worden wären. Also muss ich sagen. Und ich kenne mehrere, ich kenne auch Verwandte von mir, die draußen waren und die dann wieder zurückgekommen sind.
Darf ich Sie noch fragen, noch einmal zurück, wann Sie Ihren Mann kennengelernt haben?
Ja, dann ich kennengelernt 1940. Hat dort Jus studiert und hat in Bozen bei einem gewissen Dr. Pichler, Rechtsanwalt, war er Konzipient und er war eben auch Dorfbleiber und so haben ihn kennengelernt.
Darf ich auf das nochmal Bezug nehmen, was Sie gesagt haben? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie Sie es formuliert haben, wegen dem Südtirol-Problem. Sie haben irgendwie gesagt, glaube ich, dass das Südtirol...
Ah, ja, wenn die Dorfbleiber nicht gewesen wären, dann hätte es wahrscheinlich überhaupt kein Südtiroler Problem nach dem Krieg mehr gegeben, nicht? Weil die Mehrheit der Südtiroler haben ja optiert gehabt und sind als Nazi abgestempelt worden, nicht? Und die Dorfbleiber, die haben die Amerikaner überzeugen können, dass es andere ergeben hat und dass sie eben gegen die Nazi waren. Und deswegen haben sie dann die Südtiroler Volkspartei gründen können und ist dann weitergegangen. Nicht? Wenn es keine Dorfbleiber gegeben hätte, dann wäre es alles sicher anders geworden. Nicht?
Und würden Sie, fragt das jetzt provokant, würden Sie aber sagen, dass damit eigentlich klar sein hat müssen, dass durch das, dass die Dableiber das so gerettet haben, sag mal so, das Land, dass die Rücksiedler sie eigentlich da schon auch ein bisschen unterordnen haben müssen in dieser späteren 40er, 50er Jahr Entwicklung politisch?
Nein, im Gegenteil. Es ist ja ganz gleich. Ist ja der Maniago war ja ein Optant. Der Dr. Zelger war ein Optant. Also ihr kennt ihn ja alle. Die sind gleich schon mit eingebunden worden. Also die Rücksiedler sind von offizieller Seite sicher nie irgendwie benachteiligt gewesen.
Und es war aber auch für die Dableiber dann nicht wirklich ein Problem. Also das ist, weil Warum ist da dann aber eigentlich nicht gerade in der Zeit darüber geredet worden, wenn so viele Rücksiedler oder halt ehemalige Optanten dann eigentlich so viel, so groß, so hohe politische Macht auch gehabt haben danach?
Es ist deswegen nie darüber geredet worden, weil sie alle auf ihre Positionen geblieben sind, nicht? Und das wäre wieder genauso wieder jetzt aufgeflammt wie 1939. Das wäre ganz dasselbe wieder geworden. Und deswegen hat eben die sicher große Verdienst von Canonicus und von die Amon und Walter Walter und wie sie alle geheißen haben und die einfach gesagt haben, jetzt ist der Krieg fertig, jetzt müssen wir schauen, dass wir aufbauen, wir müssen das alle zusammen machen. Und deswegen, also da wird einfach, ja, da wird nicht mehr drüber geredet. Und deswegen, das ist ja auch der Vorwurf von vielen Historikern, die sagen, nicht, in Südtirol ist die Geschichte nie aufgearbeitet worden, nicht? Aber der Grund war der, weil man einfach gesagt hat, wenn man da, der Maniago hat ja einen Spruch immer gehabt, der immer gesagt, Leine trocknen, hat der Maniago gesagt, nicht? Und das ist genau das richtige Wort.
Finden Sie
in Bezug das? Auf Leine trocknen, immer in Bezug auf die Geschichte, also Dorfbleiber und Geher.
Was ist Ihre persönliche Meinung? Finden Sie, dass das eigentlich schon richtig und gut war so?
Also ich schon, finde es schon. Ich würde sagen,
eigentlich keine
heute.
Geben damals.
Nein, es hat keine andere Chance gegeben, nicht? Mhm. Und ich bin überhaupt von Natur aus, also etwas zurückgeben, also das tue ich nicht, nicht? Also das ist etwas, was mir fremd ist, nicht? Deswegen, man vergisst die Sachen nicht. Vergiss nicht, aber sonst habe ich nie jemand etwas nachgetragen. Vergessen kann man die Zeit natürlich nicht. Und so muss man ja nicht.
Jetzt muss ich ein bisschen provokant fragen, weil jetzt sind nach diesen ungefähr 50 Gesprächen auch ein Verständnis habt dafür, für das Leine-Drogeln. Die Frage ist, ob man dann später, also ich habe jetzt auch Leute gefragt, wir haben mit einem Dableiber gesprochen, der genau weiß, von wem er damals hergeschlagen worden ist. Und die dann gemeinsam später bei der Feuerwehr waren oder so. Und wenn ich die Leute dann frage, ob sie nicht irgendwann in ihrem Leben, nachdem die ja dann Jahrzehnte miteinander in Vereinen oder in einem kleinen Dorf sich jeden Tag gesehen haben, befreundet waren, und ob die nicht einmal beim Glas Wein drüber geredet haben. Also da geht's ja jetzt gar nicht drum, um diese Positionen nur einmal zu diskutieren, aber nur einmal drüber geredet zu haben. Und dass das aber auch nicht passiert ist.
Ja, das ist deswegen nicht passiert, weil sie werden ja gleich übereinander kommen. Deswegen ist es nicht passiert. Die werden gleich übereinander kommen, weil der eine hat, also ich bin da geblieben und so, und der andere hat gesagt, ich bin, das war so.
Aber trotzdem haben sie davor gesagt, das ist nur eine Chance, jetzt ist die letzte Chance sozusagen, dass die Leute es zumindest erzählen.
Ob die Leute erzählen, weiß ich gar nicht. Aber einfach, dass man das nur mal anschaut, sagen wir so, nicht?
Ja, beziehungsweise, ich meine, eines unserer Bestreben, ob uns das gelingt, vielleicht nur im ganz Kleinen, ist natürlich auch, dass diese nachkommende Generation das vielleicht auch besser versteht und aus diesem Verstehen heraus nicht mehr passiert, solche Sachen. Dass man da einfach andere Sensibilität entwickelt dafür.
Ja, das wäre sowieso nicht.
Natürlich unser großes Ziel.
Ja.
Nur private Frage, wie ist das bei Ihnen in der Familie? Also war das man jetzt ganz klar gefragt, war das eigentlich dann auch ein Problem für die Ehe von ihren Eltern?
Es hat sich dazu geführt, dass einfach viel diskutiert worden ist, aber nein, das ist nicht gewesen. Nein, es war, da kommt alles dazu, nicht? Es war ganz eine andere Zeit. Wenn es heute wäre, dann wäre es vielleicht anders, nicht? Aber zur damaligen Zeit war Familie und es war so, nicht?
Haben Sie mit Ihrem Vater später noch weiter dort?
Nein, nach dem Krieg eigentlich nicht mehr. Nicht mehr. Nein, ich kann mich nur erinnern, dass ich während dort so mittags war irgendeine Sendung, wo sie dann immer, ist eine gewisse Musik gekommen und da haben sie halt immer gesagt, jetzt haben sie wieder, ich weiß nicht, was für ein Schiff versenkt und halt so, nicht? Und wenn sie nachher, wenn auch die Engländer oder die Amerikaner etwas versenkt haben, dann habe ich halt zu meinem Vater gesagt, hast du gesehen? Es dauert nicht mehr lang und der Krieg wird jetzt nachher schon. Na, da hat er immer gesagt, also, er siegen den tut natürlich der Hitler. Obwohl ich nicht sagen kann, er ist sicher nicht, er hat sich sonst nicht eingemischt. Er war nicht der Fanatiker, aber halt, da war es auch, dass er die Meinung gehabt. Aber nach dem Krieg, nein. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich gesagt habe, du, jetzt hast du wohl gesehen, wie es gegangen ist, nicht? Man war so, ich war ja weg, weil ich verheiratet war und war da unten in Italien. Ich habe sehr viel mitgemacht, weil ich mich sehr gefürchtet habe von Bomben und Partisanen. Und das war, also für mich war es wirklich arg. Und habe sogar mit einer deutschen Sanitätseinheit im Rückzug mitgemacht, bis nach Bozenhafer, von Gardasee, von Sirmione aus. Und dann war man so froh, dass der Krieg aus ist, dass man gar nichts, also für mich, es war fertig und aus, nicht? Man hat sich da, nein, da hat man nicht mehr drüber geredet. Einmal in der Familie nie. Mein Bruder war gefallen, nicht? Und ich glaube nicht, dass der, aber nein.
Wie war das für einen Onkel, dass seine, eben, da sind es da die Familien, oder, die dann mehr zählen, wenn der Kanonikus und seine Schwester aber sozusagen für die wurde optiert?
Da. Ja, das hat sicher leid getan, nicht? Aber es hat noch ein anderer Bruder hat auch noch optiert. Die meisten Geschwister sind da geblieben, aber ein anderer Bruder hat auch noch optiert.
Der ist aber auch nie weggegangen.
Nein. Oder?
Und so Diskussionen zwischen den Brüdern, haben Sie sowas mitgekriegt?
Eigentlich nicht, nein. Da war jeder in einem anderen Ort, und nein. Na gut, also, da wird mein Bruder schon geredet haben, das kann man denken. Ich bin nicht dabei gewesen, aber kann man schon denken. Aber, und nach dem Krieg war das einfach fertig aus.
Können Sie sich noch erinnern, wo Sie erfahren haben, dass der Krieg aus ist?
Ja, ich habe einen Rückzug mitgemacht. Ich war ja in Sirmione und dann mit einer Sanitätseinheit mit der Deutschen sind wir mit dem Auto heraufgefahren, Lastwagen und ich weiß nicht mehr, wie viele Leute waren und wollten nicht mehr kommen, was noch mehr rein. Und dort haben sie uns aufgehalten und gesagt, das sind alles Partisanen. Dann sind wir wieder zurück und dann nach Lernen. Und das hat man natürlich schon gemerkt, nicht, dass es nicht mehr lange dauert. Nicht? Und die waren in Sirmione dort.
Und das definitive Erfahren, wie man das erste, das wissen sie nicht mehr, oder?
Nein, man hat so gehofft, jeden Tag geht es hoffentlich voll fertig, nicht, dass man. Es war nicht ein Moment, sondern es war schon ein längerer Prozess.
Können Sie sich erinnern, als Sie das erste Mal das Wort Option gehört haben? Oder wie haben Sie diese Informationen gekriegt?
Nein, du, von Kanonikus, das weiß ich auch noch nicht. Aber ich meine, das hat man sich erst gar nicht vorstellen können. Nicht? Und am Anfang hat man ja gemeint, nein, da geht niemand, nicht? Weil die haben ja alle gesagt, die Verantwortlichen von den späteren Abteilen, nein, mir fällt uns gar nicht ein, lieber lassen wir uns schwarze Hemd über den Kopf anziehen, wir gehen nicht, nicht? Und dann ist dann die Wende gekommen, weil sie nach Berlin und denen allerhand versprochen haben. Sie haben den Leuten ja versprochen, du kriegst den gleichen Hof, ganz gleich, in einen anderen Ort, nicht? Und die Leute haben das geglaubt, sie haben ihnen einfach alles geglaubt.
Darf ich Sie noch fragen, was bedeutet denn Heimat für Sie? Würden Sie Heimat, den Begriff Heimat definieren?
Der Begriff Heimat, dann habe ich die, da in der Grube, in allein ist für mich Heimat. Das, wo man sich wohlfühlt, wo man geboren ist, und das ist Heimat.
Das ist jetzt da, aber es könnte theoretisch auch anders sein.
Ja, kann schon sein, dort, wo man sich geboren fühlt. Aber für mich ist die Heimat da.
Fühlt man sich geborgen, weil das definiert ist durch die Familie da? Oder durch die Landschaft?
Ja, eher. Mehr durch die Landschaft. Du hältst da, was da ist. Die Landschaft, der Wald und die Bäume und alles.
Martha Ebner willigt sofort ein, für das Theaterprojekt Option Spuren der Erinnerung ihre Geschichte live auf der Bühne des Stadttheaters zu erzählen. Es ist ihr ein großes Anliegen, dass die Jugend erfährt, was Diktatur und Fanatismus den Südtirolern angetan haben. Es ist notwendig und wichtig, dass diese Erinnerungen nicht verloren gehen, sagt sie heute mit 98 Jahren. Martha Ebner steht noch mitten im Leben, geht regelmäßig ins Büro und erfreut sich guter Gesundheit.